Guten Morgen, ihr Lieben. Freut mich, hier zu sein mit euch. Moin, genau, moin. Heute geht es darum, wie wir eben schon gesungen haben und gehört haben, im Psalm, im Wochenspruch, dass Gott ständig bei uns ist und uns nie allein lässt. Er beugt sich in unsere Not herab, trocknet unsere Tränen ab. Er sieht unsere Wunden und heilt sie. Bevor wir aber zu Gott kommen, habe ich mir gedacht, kommen wir erstmal zu Menschen. Wie ist denn das, wenn Menschen ständig um uns herum sind? Durchaus gut gemeint, indem sie wohlwollend immer um uns sind und uns alles abnehmen wollen und uns behüten wollen, uns gut versorgen wollen. Wie empfinden wir das, wenn jemand ständig behütend um uns ist und uns nie allein lässt? Also bei mir ist das nicht so ein uneingeschränkt gutes Gefühl, muss ich sagen. Also so war das schon als Kind so, weil meine Eltern um mich herum waren und mich nie allein lassen wollten. Und auch jetzt als Erwachsener nie allein gelassen werden. Ich brauche zwar Menschen, aber ich brauche auch Rückzugsorte, an denen ich mal allein sein kann. Also zum Beispiel ein Spaziergang im Grünen, mal mit meiner Frau, mal auch ganz allein, beim Joggen oder auf meiner geliebten Couch im Wohnzimmer. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei dir? Habt ihr auch so Rückzugsorte, wo ihr manchmal ganz allein sein wollt? Wo ihr am liebsten nicht von anderen Menschen, in Anführungszeichen, belästigt werden wollt? Welches Gefühl löst es bei dir der Gedanke aus, dass du einen solchen Rückzugsort nicht hättest? Also dass es nirgendwo einen Ort gibt, wo du allein wärst. Immer und überall ist jemand bei dir. Komisch, oder? Aber wir haben eben mehrfach gesungen, dass Gott immer bei uns ist, überall. Also ich merke, bei mir ist das schon so gemischt. Ne? Also bei Gott sehe ich es ganz entspannt, bei Menschen wollte ich es nicht ständig haben. Vielleicht nerven wir Menschen mehr als Gott. Bei Gott empfinde ich so, dass es echt schön ist, für mich zumindest. Ich weiß schon, dass es nicht bei allen Menschen so ist. Manche empfinden Gott auch so eher als kontrollierend und strafend, als jemand, der ja ständig da ist, um aufzupassen, nicht aufzupassen, dass ihnen nichts passiert, sondern aufzupassen, dass sie ja nichts Falsches tun. Aber ich empfinde das so nicht. Ich empfinde von Gott keine Erwartungen, die er hat, dass ich sie unbedingt erfüllen müsste. Er braucht mich nicht. Er freut sich zwar, wenn ich meine Beziehung zu ihm pflege. Er freut sich, ja, wenn ich bete, singe, hier im Gottesdienst bin, in der Bibel lese. Er freut sich, wenn ich Gemeinde und Gemeinschaft besuche. Aber ich muss das für ihn nicht tun. Und ich muss es schon gar nicht die ganze Zeit tun, während er bei mir ist. Ich weiß, dass das nicht alle Menschen so empfinden. Aber für mich zumindest ist Gott kein harter Gesetzgeber, der nur streng kontrolliert, ob ich seine Gebote einhalte. Im Neuen Testament wird Jesus auch eher als der barmherzige Hirte vorgestellt, als der, ja, der diesem einen Schaf, was wir gesehen haben, nachläuft. Als der, der sich um uns kümmert, als der Kümmerer, als der Helfer und Beistand und nicht als der uns nur kontrollieren will. Jesus wird beschrieben als der Herr, der als Freund allen Menschen begegnet, der sogar Freund der Nichtjuden, Sünder und Randgruppen ist, also gerade derer, die sich nicht perfekt an Gottes Gebote halten. Diesen barmherzigen und treuen Gott, der uns wie ein guter Hirte und Vater schützend begleitet, den finden wir aber schon im Alten Testament. Wir haben eben im Wechsel gelesen aus Psalm 139. Aber darüber, über diese Stellen, den guten Hirten und Psalm 139, möchte ich heute mal nicht sprechen, sondern über diesen Wochenspruch und den Text, in dem er steht. Ich möchte sprechen aus einem Text aus dem Propheten Jesaja, der etwa 700 Jahre vor Christus gelebt hat. Im zweiten Teil dieses Buches, ab Kapitel 40, da wendet sich Jesaja im Auftrag Gottes an die Menschen, die 200 Jahre später in der Verbannung in Jerusalem sind, in Babylon sind, nicht Jerusalem. Dreh- und Angelpunkt ist dabei ein Knecht Gottes, der einerseits als folgsamer, idealer, messianischer Knecht vorgestellt wird, also der Ideal-Israelit sozusagen. Und auf der anderen Seite ein blinder und tauber Knecht, ja, der immer wieder anderen Götzen nachläuft und überhaupt nicht auf das hört, was Gott ihnen sagen will. Und diese Texte wechseln sich jetzt immer wieder so ab in dem zweiten Teil von dem Buch Jesaja. Und mitten zwischen zwei Texten, wo Israel als solch blinder und tauber Knecht vorgestellt wird, da findet sich dieser Text, über den wir heute sprechen. Jesaja 43, 1 bis 7. Da lese ich jetzt mal raus vor und ihr könnt das auf der Folie mitlesen. Jesaja 43, 1 bis 7, wer das in seiner Bibel mitlesen will. Jetzt aber spricht der Herr, der Jakob geschaffen und sein Volk Israel gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Reißende Ströme spülen dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, verbrennst du nicht. Die Flammen können dir nichts anhaben. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Heilige Israels, der dich rettet. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich bezahlt. Dazu noch Nubien und Seba. Du bist kostbar und wertvoll für mich und ich habe dich lieb. Deshalb gebe ich Menschen für dich preis und setze Völker für dein Leben aufs Spiel. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich hole deine Nachkommen aus dem Osten herbei und bringe sie aus dem Westen zusammen. Zum Norden sage ich, gib sie heraus und zum Süden, halt sie nicht zurück. Meine Söhne sollen aus der Ferne kommen, meine Töchter von den fernsten Winkeln der Erde. Alle, die ich zu mir gerufen habe, sollen kommen, denn ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ich habe sie geformt und gebildet. Fürchte dich nicht, denn er hat dich befreit. Er hat dich bei seinem Namen gerufen. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu ihm. Beziehungsweise in Vers 5, fürchte dich nicht, denn er ist bei dir. In Vers 2 wird es konkreter, warum wir uns nicht fürchten oder in welchen Situationen wir uns nicht fürchten brauchen. Nämlich dann, wenn Wasserfluten, ihr erinnert euch, 2 Jahre, war jetzt erst wieder in den Medien, wenn Wasserfluten über uns ziehen, reißende Ströme uns wegreißen wollen oder wenn Feuer uns bedroht. In den Versen 3 und 4 wird Gott als der Heilige beschrieben, der dich rettet. Der, der Menschen kostbar und wertvoll geschaffen hat, der alle Menschen kostbar und wertvoll geschaffen hat und der alle Menschen liebt. So wird Gott seine Kinder aus den fernsten Winkeln der Erde sammeln. Aus allen 4 Himmelsrichtungen. Also nicht nur aus Babylon. Alle, die Gott zu sich ruft, sollen kommen, denn er hat sie zu seiner Ehre geschaffen, er hat sie geformt und gebildet. Vers 7. 7 Verse, die uns Gott als liebenden und barmherzigen Vater vorstellen, der sich sorgend um Israel kümmert und der scheinbar vergessen hat, dass doch Israel sich an die ganzen Gebote halten sollte und scheinbar vergessen hat, dass er kurz vorher im Text davor gerade erst noch kritisiert hat, dass Israel ein tauber und blinder Knecht sei, der Götzen verehrt. 7 Verse, die trösten und keine Angst aufkommen lassen. 7 Verse, die uns Gott überhaupt nicht als Richter vorkommen lassen. Und dies, obwohl Israel kurz davor und kurz danach doch als ungehorsam beschrieben wird, sodass sie ganz sicher eine harte Strafe verdient hätten. Zwischendrin steht in Vers 1, aber ja, der beginnt mit einem besonderen Wort, finde ich, nämlich mit jetzt aber. Ja, also davor wird aufgezählt, dass Israel gar nicht gut ist. Und dann jetzt aber. Nicht jetzt aber sind sie plötzlich bessere Menschen, sondern jetzt aber durchbricht Gott durch sein Handeln die Unvollkommenheit der Menschen. Obwohl und gerade weil Israel ein blinder und tauber Knecht ist, braucht und soll es sich nicht fürchten, nämlich weil dieser Gott Israel bei seinem Namen gerufen hat. Und um dieses Rufen geht es dann auch am Ende nochmal in Vers 7. Alle, die ich zu mir gerufen habe, sollen kommen, denn ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen, ich habe sie geformt und gebildet. In der Einheitsübersetzung wird das übersetzt mit: Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre geschaffen, geformt und gemacht. Jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Das Besondere an diesem letzten Vers, und so denke ich, ist es dann wohl auch auf den ganzen Abschnitt gemeint, das Besondere am letzten Vers ist, dass er sich eben nicht nur auf Israel beschränken muss. Nämlich jeder, der nach Gottes Namen benannt ist, oder in der Basisbibel, alle, die ich zu mir gerufen habe, kann alle Kinder Gottes meinen, die eben nicht nur aus Babylon, also damals als aus Osten, zurückgerufen werden, sondern alle Menschen von allen Himmelsrichtungen werden zu ihm gerufen. Da öffnet sich also ein Raum über die Kinder Israel hinaus für alle Menschen, die ebenso blind und taub für Gott waren oder sind und dann aber Gottes Einladung folgen. So macht es eben Sinn, alle 7 Verse nicht nur auf Israel exklusiv zu verstehen. Wenn Gott sogar das Blinde und Taube Israel rettet, dann wird er doch auch alle anderen ihm gegenüber blinde und taube Menschen retten und beschützen, sofern sie seiner Einladung folgen, an ihn und seinen Namen glauben, sich in seinem Namen versammeln oder sich auf seinen Namen taufen lassen. Bevor wir alttestamentliche Texte auf uns übertragen, so habe ich es mal gelernt, sollten wir eigentlich prüfen, ob wir ähnliche Abschnitte und ähnliche Aussagen auch im Neuen Testament finden. Und da ist mir aufgefallen, so ein wichtiger Hauptpunkt in dem Text war ja so die Befreiung Israels. Sie sollten zurückkommen. Und das findet sich ganz reichlich nur in anderem Zusammenhang, nämlich übertragen im Neuen Testament. Rettung, Befreiung, Freiheit sind da ganz wichtige Begriffe, eigentlich nicht von Babylon oder Ägypten, sondern in Bezug auf Unfreiheit, die uns ja durch menschliche Zusammenhänge, gesellschaftliche Zwänge, durch Sünde, Verstrickungen, durch das, was uns belastet, entstehen. Jesus verglich Sünde mit Unfreiheit, während Glaube und Wahrheit und vor allem er selbst davon befreien. Ein ganz markanter Satz von Jesus dazu im Johannesevangelium: Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Theologisch wird das ausführlich von Paulus ausgeführt, zum Beispiel im Brief an die Christen in Rom, Kapitel 6 bis 8, wenn das jemand nachlesen will. Aber zusammenfassend tut das nicht im Römerbrief, sondern im Brief an die Galater, Kapitel 5, Vers 1. Da sagt er: Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind, bleibt also standhaft, unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Mit dem Joch der Sklaverei meint er eben ein punktgenaues Befolgen von irgendwelchen Gesetzen, um damit Gott zu gefallen. Der dreieinige Gott ist immer bei uns, um uns zu befreien von Angst, Furcht und Zwingen und eben nicht, um uns durch Gesetze zu unterwerfen. So finden sich im Neuen Testament auch eine ganze Reihe von Aussagen dazu, dass Jesus und der Heilige Geist als Personen des dreieinigen Gottes immer im Guten bei uns sind, um uns zu leiten und zu beschützen. Jesus ist eben der gute Hirte, der uns in der Geschichte vorgestellt wurde, der seine Schafe ruft, der sie herausruft, der sie beschützt und begleitet. Die Hauptaussagen von Jesaja 43, Vers 1 bis 7 finden sich also ebenso im Neuen Testament, wo sie auf Christen, auf mich und auf dich bezogen werden, auf diejenigen, die an Jesus Christus glauben und die durch ihren Glauben zu Kindern Gottes werden. So fühle auch ich mich als Christ befreit. Nicht aus Ägypten oder Babylon, sondern ja, von einem Leben ohne Gott und von einem Leben ja, in Zwang, in Knechtschaft genommen von Sünde. Und was heißt das jetzt für dich und mich? Der Text aus Jesaja 43 lässt sich auf uns übertragen, auch wenn er damals vorausschauend auf das Volk Israel in der Verbannung in Babylon gemeint war. Auch dir und mir gilt darum Gottes Botschaft. Ich bin bei dir, sagt Gott dir zu, wenn dich Wasserfluten, reißende Ströme und Feuer bedrohen. Vers 2. Dazu fallen mir die persönlichen Berichte vom letzten Sonntag ein, die wir gehört haben, wo Gott in unterschiedlichsten Situationen uns bewahrt hat und eine ganze Reihe von uns erzählen konnten, wie sie Gott in ihrem Leben erlebt haben. Ja, Gott bewahrt und schützt auch heute noch. Er bewahrt, denn er ist der Herr, dein Gott. Er ist der Heilige Israels, der dich rettet. Du bist kostbar und wertvoll für ihn und er hat dich lieb. Fürchte dich nicht, denn Gott ist bei dir im guten Sinne, heute wie damals. Es bleibt der Anfang vom letzten Vers als Einladung und auch als Voraussetzung. Alle, die ich zu mir gerufen habe, sollen kommen. Du und ich, wir sind zur Ehre Gottes geschaffen und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, denn er rettet und befreit. Er ist dein Wegweiser und Lehrer. Er ist dein starker Beschützer und guter Hirte, liebender Vater und treuer Freund. Genauso erlebe ich ihn. Er ist liebevoll zu mir. Er hat mich zu seiner Ehre geschaffen und er liebt mich so sehr, dass er Jesus in die Welt schickte und den Menschen auslieferte. Jesus, der Sohn, hat sein Leben für mich gegeben, hat sich zu Tode martern lassen. Der Heilige Geist ist Gottes und Jesu Geist. Er ist stellvertretend beständig in mir, in dir, in uns, in unserer Gemeinde, um uns zu lehren und zu leiten. Lass uns in einer zweiten Anbetungszeit zu diesem dreieinigen Gott kommen, zu dessen Ehre wir geschaffen wurden, und lasst uns ihn ehren mit unserem Leben, genauso wie mit unseren Liedern. Lasst uns seine ständige Gegenwart genießen und keine Angst davor haben, gerade auch jetzt im Gottesdienst. Er ist da und uns nah. Lasst uns ihn loben und dann beten: Dreieiniger Gott, du bist hoch erhoben, in Ewigkeit loben und beten wir dich an. Amen.